Freunde der Sonne, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich. Wie immer rund um das Thema Krebs geht es hier. Schön, dass du da bist, dass du heute wieder zuhörst. Und ich habe mir auch wieder einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Und zwar sitzt liebe Kerstin hier. Und Kerstin und ich versuchen seit letztes Jahr November einen Termin zu finden. Es ist unglaublich, wie oft wir gemeinsam abgesagt haben, zugesagt haben. Also das hatte ich wirklich noch nie. Aber es ist soweit. Also wir sitzen wirklich jetzt hier zusammen online und es wird diese Folge jetzt aufgezeichnet. Und da freue ich mich total drauf, weil Kerstin hat eine super interessante Geschichte zu erzählen. Wie ihr wisst, geht es ja auch in meinem Podcast rund um das Thema Krebs und auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von Krebs und auch seltene Krebsarten. Und ich glaube, heute haben wir eine Krebsart, die habe ich vorher noch nie gehört. Und deswegen war ich auch immer da dran und habe immer gedacht, was machen wir das denn jetzt? Und ich möchte das doch jetzt gerne und das muss jetzt in die Welt, damit ganz viele Menschen davon hören. Ja, dann, ich versuche das jetzt mal vorzulesen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben und ich lese es jetzt auch ab. Vielleicht schaffe ich es auch, das richtig auszusprechen. Guck. Also, Kerstin ist 44 Jahre alt und hatte 2024 die Diagnose, ein neuendokrines Karzinom. Es ist sehr selten, es ist sehr schnell wachsend. Und sie kommt gerade frisch aus der Klinik Bad Oeynhausen, wo sie zur Reha war. Und die Klinik Bad Oeynhausen ist die einzige Reha-Klinik in ganz Deutschland, die sich eben speziell auf dieses Karzinom eben auch spezialisiert hat. Auch da sprechen wir heute drüber. Wir sprechen über das große Thema Fatigue, was das auch mit Kerstin gemacht hat. Und dass eben dieses Karzinom bei ihr im Gebärmutterhalskrebs gefunden wurde. Und auch da sprechen wir heute drüber, dass das nämlich unglaublich selten ist. Und ja, liebe Kerstin, ich glaube, das kannst du tausendmal besser erzählen. Ich freue mich so sehr, dass wir es wirklich jetzt geschafft haben. Ich kann es irgendwie kaum glauben. Und es ist so schön, dass du da bist und dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ja, und dass du auf jeden Fall über dieses so, so wichtige Thema auch aufklärst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und auch hallo von meiner Seite. Und direkt eine kleine Verbesserung. Es war ein neuroendokrines Karzinom. Es ist auch ein sehr sperriger Begriff, würde ich es mal so beschreiben.
Ich hatte dich ja auch extra gefragt, weil ich hatte mir das eigentlich so aufgeschrieben, dass es eben auch so ähnlich ist wie Gebärmutterhalskrebs. Und da hattest du gesagt, nee, das ist aber gar nicht so. Und deswegen war mir das natürlich auch ganz wichtig, dass versuchen, das richtige Wort dafür zu finden, wie es dann eben auch heißt. Und da habe ich ja hier die absolute Expertin und bei mir sitzen, dann, die da heute auch ganz viel drüber sprechen kann. Aber liebe Kerstin, lass uns ein bisschen vorher anfangen. Ja, wie war das? Hast du in irgendeiner Art und Weise überhaupt etwas gemerkt, so die letzten Wochen, Monaten vorher? War alles normal oder wie hat sich das Ganze dann eben gezeigt?
Also bei mir war es tatsächlich ein riesengroßes Glück, dass ich brav zu meiner gynäkologischen Vorsorge gegangen bin.
Sehr gut.
Und genau, ne, also von daher ein Hoch auf die Vorsorgeuntersuchungen. Absolut. In meinem Falle war es einfach so, es gibt ja den klassischen HPV-Test, eben auf diese Viren, die ja auch eine Vorstufe von Krebs verursachen können. Der war bei mir einfach zweimal positiv hintereinander. Und meine Gynäkologin hat zum Glück gesagt, sie würden lieber auf Nummer sicher gehen und das über eine Probenentnahme mal nachschauen lassen, damit sie einfach wissen, wo wir stehen, ob wir das gesondert beobachten müssen, wie eigentlich Stand der Dinge ist. Und dann bin ich so 2, 3 Monate später bei dieser Probenentnahme gewesen und auch die Ärztin war im ersten Moment relativ entspannt und sagte, naja, ne, also was sie so sieht, das scheint alles noch okay zu sein. Die detaillierten Ergebnisse schickt sie dann meiner Gynäkologin zu. Damit war das Thema erstmal gedanklich irgendwie wieder völlig vom Radar, bis ich dann eine Woche später von der Ärztin, die die Probe entnommen hat, von der Praxis einen Anruf bekam, ob ich mittags vorbeikommen könnte. Also es war so morgens um 9. Dann habe ich gesagt, klar, schaffe ich, ne, kriege ich hin. Und dann kam die Diagnose. Ja, ich glaube, wie man sich vorstellen kann, ein riesengroßer Schock. Ich wollte es auch erst überhaupt nicht glauben, weil sie selber nämlich schon sagte, dass es halt sehr, sehr selten ist an der Stelle. Und ja, dass sie es fast auch selber nicht glauben konnte. Und glücklicherweise war diese Ärztin aber eben selber sehr gut vernetzt und hat mich dann auch direkt zu einem Spezialisten überwiesen, beziehungsweise sogar schon direkt den Termin für mich gemacht, damit jetzt erstmal überhaupt dann en Detail dann abgeklärt wurde, wie weit wir sind, wie groß, weil de facto bei der Probenentnahme war es nur eine ganz, ganz kleine Stelle, die sie halt mit Glück einfach noch gesehen hat und dort auch eine Probe entnommen hat.
Okay, krass.
Also es war ja wirklich ein Riesenzufall und ein großes Glück. Im Verlauf der ganzen Geschichte habe ich dann gelernt, dass ich wirklich, naja, das richtige Zeitfenster hatte. Also diese Tumorart, und deswegen ist auch wichtig, dass es kein klassischer Gebärmutterhalskrebs ist. Diese Tumorart ist halt recht aggressiv und schnell wachsend und kann auch überall im Körper vorkommen. Das
Okay.
heißt, theoretisch kann das überall entstehen. Also es war ja Zufall, dass es bei mir im Gebärmutterhals war. Man weiß auch nicht, wo es herkommt. Das ist die nächste Sache. Und dementsprechend war auch meine Behandlung in Gänze eben anders als bei einem klassischen Gebärmutterhalskrebs. Deswegen weise ich da immer gerne darauf hin, dass das doch eine andere Nummer war bei mir, weil man natürlich auch aufpassen muss für eben Menschen, die, sage ich mal, den
Okay,
klassischen
ja.
Gebärmutterhalskrebs haben. Da ist die Behandlung mitunter auch anders, als eben es bei mir der Fall war.
Nein, das ist ja auch total wichtig, ne? Also, dass wir eben auch darüber sprechen. Und wie gesagt, ich habe es eben schon erklärt, du bist hier diejenige, die die Diagnose auch hatte und die eben auch da ganz viel drüber sprechen kann, dann auch. Und ich finde es ja auch unglaublich wichtig, wenn es jetzt irgendjemand hört da draußen und die eben auch die gleiche Diagnose bekommen hat wie du, dann ist es eben auch so schön, dass wir jetzt über dieses Thema auch sprechen und über diese Krebsart vor allem auch und dass man sich dann vielleicht auch nicht so alleine fühlt oder eben auch sich mit dir vor allem dann auch verbinden kann dann.
Genau. Ja. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, also nicht nur wegen jetzt der Seltenheit dieser spezifischen Diagnose, sondern ich persönlich habe halt auch einfach die Erfahrung gemacht über, ja, eigentlich im Grunde genommen das ganze letzte Jahr bis in die Reha jetzt, wie wichtig es ist und wie gut es tut, sich einfach mit Menschen auszutauschen, die etwas Ähnliches durchlebt haben, weil es doch einfach viele
Total.
Dinge gibt. Die können halt nur Leute verstehen, die einfach diese Reise schon mal gemacht haben.
Ist so, ja. Also das sage ich auch immer wieder in jedem Interview oder egal, in jedem Podcast dann eben auch, du weißt nicht, wie man sich fühlt, wenn du nicht selber durch so etwas durchgegangen bist, dann auch, ne? Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob das jetzt ein Angehöriger ist oder eben auch Freunde oder auch Familie, aber die wissen es einfach nicht. Die können das nicht nachvollziehen, auch wenn sie es versuchen, natürlich nachzuvollziehen, keine Frage. Aber letztendlich kann man sich dann immer nur mit denjenigen austauschen, die genau das Gleiche ja nicht durchgemacht haben. Da ist es natürlich, jeder reagiert anders, aber die eben eine ähnliche Therapie durchlaufen sind dann auch.
Ja, genau. Und ich glaube auch also gerade als Angehörige hat man eigentlich auch noch mal zwei, drei andere Themen drumherum. Also wo ich auch, das war, hört sich ein bisschen irre an. Also ich hatte eben, mein Vater hatte Krebs, mein Mann hatte schon Krebs. Das heißt, ich bin irgendwie, was die Nummer angeht, leider Gottes ein bisschen erfahrener, zumindest als Angehöriger. Auch im Freundesbekanntenkreis gibt es eben Personen. Und so irre, wie es sich anhört, ich fand es fast für mich selber, die Diagnose letztendlich zu bekommen, am Ende des Tages einfacher damit umzugehen, wie wenn ich Angehörige war. Weil es einfach genau dieser Punkt ist, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch
Ja.
reagiert anders. Oft weiß man eben nicht, wie soll man damit umgehen. Es ist vielleicht schon zu viel, wenn man fragt, wie geht's dir denn? Auch das gibt's ja, dass Leute dadurch schon getriggert sind.
Ja, absolut, ja.
Und ich finde, so als Angehörige, das habe ich halt auch relativ schnell gesagt, man hat halt trotzdem noch sein normales Leben und ist eben im schlimmsten Falle gleichzeitig ganz, ganz nah dran und muss eben einen geliebten Menschen leiden sehen.
Ja.
Da muss ich im Nachhinein sagen, das hört sich, ich weiß, ein bisschen perfide an, aber da war es für mich selber einfacher, mit mir selber umzugehen, als, naja, mit Angehörigen eben umzugehen.
Ja, also ich kann das total nachempfinden, dass du sagst, dass man sich selber, also als Betroffene, dann nochmal, dass man da nicht so hilflos ist, wenn es eben die Angehörigen sind. Ich meine, ich war damals sehr, sehr jung, als meine Mutter erkrankt war, aber dennoch wollte ich eigentlich immer ihr alles abnehmen und habe das, also ich habe, glaube ich, viel mehr gelitten als sie oder eben auch die Familie an sich. Und wenn du eben sagst, dein Vater ist auch an Krebs erkrankt, dein Mann ist selber auch an Krebs erkrankt, das ist ein Riesenunterschied, weil auch gerade Männer, die sind ja noch mal von der Art und Weise dann ja eben auch noch mal ganz anders. Also wenn man eben selber diese Diagnose hat, dann weiß man ja auch genau, was zu tun ist. Und manchmal hat man auch so das Gefühl, dass man die Menschen um sich herum viel mehr trösten muss als sich selber dann auch, ne? Das ist auch so total crazy, aber es ist einfach so,
Ja,
naja.
das stimmt total. Also erstens, das Thema mit den Männern gehen damit anders rum. Ich finde, das sieht man auch daran, wer so in diesem ganzen Krebsumfeld aktiv ist. Sieht man unglaublich viele Frauen und total wenige Männer. Also meines Erachtens Männer, ihr müsst da jetzt mal Gas geben.
Ich auch so. Ich sage auch immer, ihr müsst auch mal in meinen Podcast kommen. Hallo.
Genau. Ja, und dann aber auch dieses, also bei mir gab es wirklich Situationen, wo ich das einfach so nach und nach dann Freunden gesagt habe, wo wirklich Personen hemmungslos angefangen haben zu weinen. Und ich war dann total überfordert damit, weil ich mir so dachte, nee, nee, und macht euch mal keine Sorgen, Unkraut vergeht schon nicht und wir machen das schon alles.
Ja.
Wo ich mir dann auch manchmal schon ein bisschen komisch vorkam, aber es war halt so, ne? Da haben wirklich ganz, ganz viele Leute auch sehr unterschiedlich reagiert. Aber alles in allem, da kann ich hier halt auch nur noch mal irgendwie Hashtag die besten Freunde der Welt raussenden. Ich habe
Schön.
so viel Unterstützung bekommen, ja, so viel, ja, von Angebote bis hin zu wirklich, dass Leute auch was gemacht haben und mir geholfen haben, ja, und einfach für mich da waren und immer ein offenes Ohr hatten. Das war grandios. Also ich wusste vorher schon, dass ich richtig coole Freunde habe, ne, aber das hat mir nochmal gezeigt, die sind wirklich richtig cool.
Ja, also auch da unbekannterweise Grüße gehen raus. Ihr seid einfach toll, dass ihr da Kerstin so toll unterstützt habt. Und so soll es natürlich auch sein. Und ich gehe mal davon aus, dass dein Mann wahrscheinlich auch dich genauso auf diesem Weg unterstützt hat. Und ich hoffe, dass es ihm auch gut geht, dadurch, dass du ja auch gesagt hast, dass er eben auch eine Krebsdiagnose dann eben auch hatte. Ist es denn auch schon länger her oder ist es auch jetzt so in dem Bereich jetzt gewesen, wo du die
Also
Diagnose hattest?
bei ihm ist es schon länger her. Er hatte eben ein schwarzes Melanom, was auch am Ende des Tages durch eine kleinere OP sozusagen, also es wird rausgeschnitten und das war es dann zum Glück auch. Nichtsdestotrotz, ich habe damals gesehen, er ist mal so ganz anders damit umgegangen wie ich, ne? Also er wollte auch nicht, dass ich irgendwie mit zu den Ärzten fahre oder so, wohingegen ich das halt eigentlich komplett anders gehandhabt habe. Also mein Mann war bei jeder Untersuchung dabei, bei jeder Durchsprache und das war auch gut so, weil ich war ganz
Gut.
oft heillos überfordert, ne? Also ich habe mir das immer angehört, mir sind die meisten Fragen erst nach den Terminen eingefallen
Ja.
und ich war dann immer froh, dass da noch zwei Augen und zwei Ohren dabei waren, die halt dann auch mal gewisse Fragen gestellt haben. woran ich in dem Moment teilweise auch gar nicht gedacht habe. Ne? Also von daher, mein Mann war natürlich mit Abstand die größte Unterstützung bei der ganzen Geschichte.
Ich finde es auch so wichtig. Also ich habe meinen Mann auch immer mitgeschleppt und er wollte aber auch immer mitkommen. Und er kann mir heute noch alles von den Untersuchungen sagen. Er kann mir heute noch genau sagen, was wir mit den Ärzten besprochen haben. Und ich so, ja, keine Ahnung.
Ja, genau. Den Test könnte ich mal in einem Jahr dann machen. Wahrscheinlich ist es dann genauso.
Ja, aber es ist ja auch gut so, dass man da jemanden mitnimmt, weil dann sind die natürlich auch beschäftigt. Also die wollen ja auch immer irgendetwas tun und wenn man
Ja.
ihnen auch etwas geben kann, mit dem sie sich dann auch beschäftigen kann. Also mein Mann hat sich dann auch komplett um diese ganzen Angelegenheiten gekümmert. Wie ist das mit den Kindern, mit der Haushaltshilfe, mit dem Taxischein dann eben auch, mit der Genuntersuchung? Das hat er einfach mal alles, hat er direkt der Onkologe ihm alles in die Hand gedrückt und er ist, ja, ich bin dann mal weg, komm dann gleich wieder. Und das ist aber auch gut so, dass sie sich kümmern können dann auch, ne? Dass man denen
Ja, genau.
Aufgaben auch mitgeben
Also
kann.
gerade, jetzt kommt das Klischee, gerade bei Männern, die ja so sehr lösungsorientiert sind,
Genau.
ist es halt auch gut. Ne? Plus,
Ja.
es ist natürlich auch nochmal so eine Sache, für eben dann meinen Mann oder insgesamt für Angehörige dann auch gewisse Dinge aus erster Hand einfach mitzukriegen, weil sonst verfälscht es halt auch, da ist auch keiner von uns vor gefeit, ne? Wenn ich dann stille postmäßig das, was ich irgendwie gehört und wahrscheinlich immer nur halb verstanden habe im ersten Moment, weitergeben soll, ist auch nochmal schwierig.
Wie ging es dann weiter? Also, war das dann so, dass du in einer Art und Weise auch operiert werden musstest? Oder war dann erst die Chemotherapie? Du hast mir auch im Vorfeld gesagt, dass du eben auch so eine, also zwei Therapien in dem Sinne hatte, also auf zwei Bereiche in dem Sinne dann auch, dass sich spezialisiert worden ist, richtig?
Ja, genau. Also in meinem Falle war es so, also nachdem ich natürlich am Anfang erstmal komplett auf den Kopf gestellt wurde, auch mit MRT und CT, war halt zumindest, was man auf den Bildern sehen konnte, klar, dass es tatsächlich nur in Anführungszeichen der Tumor in der Gebärmutter ist und der war auch sehr, sehr klein. Also am Ende stellte sich raus 4 mal 6 Millimeter. Also nochmal, wie viel Glück ich hatte, dass der überhaupt entdeckt wurde.
Frauenärztin.
Absolut. Und ja, letztendlich war dann, nachdem das klar war, hieß es halt, okay, der Tumor ist klein genug. Das heißt, wir machen als erstes eine Operation, die im Grunde genommen ähnlich wie bei einem klassischen Gebärmutterhalskrebs ist. Das heißt, die Gebärmutter wurde mit rausgenommen. Ich selber habe mich zusätzlich auch dafür entschieden, die Eierstöcke mit rausnehmen zu lassen, weil bei klassischem Gebärmutterhalskrebs sagt man immer, dass es in der Regel nicht irgendwie überspringen kann auf die Eierstöcke, aber wieder weil es halt so eine spezielle Tumorart war, konnte mir das eigentlich keiner sagen. Dann habe ich eben gesagt, okay, lieber auf Nummer sicher alles, was keine Miete bezahlt, raus damit. Es wurden auch zusätzlich 38 Lymphknoten entnommen, also schon eine ganz schöne Menge,
Das ist echt
weil der
viel.
Tumor eben so aggressiv war. Und nach der OP hat sich dann aber zum Glück schon mal wieder, muss ich sagen, herausgestellt, dass außer dieser kleine Tumor war alles andere krebsfrei. Also im Lymphknoten war nichts nachweisbar, in dem Bindegewebe drumherum, in den Eierstöcken sowieso nicht. Also das wurde alles irgendwie von oben bis unten analysiert. Da war schon mal nichts drin. Dann dachte ich im ersten Moment so, ach super, dann bin ich ja jetzt durch mit der Nummer, ne? Also, wie es halt tatsächlich auch bei dem normalen Gebärmutterhalskrebs dann oft so ist. Und dann kriegte ich dann wieder eine Woche später aus der Tumorkonferenz, aus dem Tumorboard, kriegte ich dann ja die Empfehlung, dann irgendwie 6 Zyklen Chemo zu machen. Und dann war ich erstmal so ein bisschen, ja, wie, was, wofür denn jetzt? Ist doch alles krebsfrei. Und habe aber zum Glück auch von Anfang an hier in Köln an der Uniklinik gibt es auch ein Spezialzentrum, auch wieder für diese Tumorart. Und da habe ich eben von Anfang an auch immer eine Zweitmeinung eingeholt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie den Ärzten nicht getraut habe, sondern einfach, weil ich es wichtig finde und es einem auch jeder sagt, ne, Zweitmeinung ist wichtig und dadurch, dass wir hier das Spezialzentrum vor Ort hatten, habe ich da immer Rücksprache gehalten und sagen wir es mal so gelinde gesagt, wurde mir dann ein bisschen der Kopf gewaschen. Also einfach nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass ich erstens unglaubliches Glück gehabt habe, dass es so früh entdeckt wurde. Und zweitens, dass halt leider insgesamt bei der Tumorart die Rückfallquote relativ hoch ist. Und die einzige Möglichkeit, das quasi noch vielleicht ein bisschen zu reduzieren, ist eben die Chemo. Und ja, dann kam eben auch die Aussage, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich war froh, dass das so deutlich gesagt wurde, nämlich, naja, ja, Sie sind jetzt vielleicht momentan krebsfrei, aber wenn da irgendwo noch irgendwas unterwegs ist und Sie in einem halben, dreiviertel Jahr einen Rückfall kriegen, da werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Und das stimmt, ne? Also da war ich dankbar und froh um die klaren Worte. Und habe dann auch gesagt, gut, dann durchlaufe ich die Chemo. Auch da, also heute fast mit Augenschmunzeln, so rum. Ich dachte halt bei 6 Zyklen, ach ja, einmal die Woche, dann bin ich ja nach 6 Wochen durch. Ja, genau, ganz, ganz naiv, ne, was man so kennt. Ja, am Ende des Tages stellte sich dann bei mir raus, eben wegen der speziellen Art wieder, dass ich alle 4 Wochen 3 Tage hintereinander Chemo bekomme und dann auch noch mit 2 unterschiedlichen Zytostatikern. Das war dann so gefühlt irgendwie der nächste Tiefpunkt erstmal, weil ich dann so geschockt war und dachte, ja, Moment, alle 4 Wochen, dann sind das nicht 6 Wochen, sondern 6 Monate. Und so war es dann auch. Also ich habe dann 6 Monate lang mich durch die Chemo ja, eigentlich eben gar nicht gequält. Das ist so ein bisschen das, weswegen ich auch angefangen habe, halt zum Beispiel bei Instagram zu posten. Ich habe mich auf das Allerschlimmste vorbereitet, was die Chemo angeht. Und man hat immer, finde ich, so ein bisschen die Hollywood-Bilder vor Augen von diesen blassen, kahlköpfigen Menschen, die näher am Tod als am Leben sind.
Ja, das
Und bei
wirklich.
Mir stellte sich einfach heraus, dass ich die Chemo erstaunlich gut weggesteckt habe. Also natürlich
Super.
ging es mir, ich habe es immer die Chemo-Woche genannt, wenn ich die 3 Tage Chemo hatte. Also die Woche konnte ich gelinde gesagt auch vergessen. Ich war halt in der Hauptsache so müde und so ein bisschen, ja, dizzy, sage ich immer, ne? So ein bisschen Nebel im Kopf und habe einfach unglaublich viel geschlafen und irgendwie Netflix geguckt. Aber seien wir mal ehrlich, es gibt auch Schlimmeres, ja. Ich hatte zum Glück gar nichts zu tun, weder mit Übelkeit noch mit irgendwie Verdauungsproblemen, Problemen mit der Schleimhäuten oder was es da alles geben mag. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Das heißt, ich konnte eigentlich immer so zwischen den Behandlungen, so 2,5 Wochen hatte ich eigentlich immer, wo es mir halbwegs gut ging. Also natürlich konnte ich jetzt keinen Marathon laufen und war jetzt nicht so fit wie vor der ganzen Nummer, aber ich konnte in Urlaub fahren, ich konnte schöne Sachen erleben, ich konnte normal am Leben teilhaben, so würde ich es mal nennen. Und das hat mich doch sehr, sehr positiv überrascht, ne? Weil ich einfach mit was ganz anderem gerechnet habe. Und auch da, also sowohl ein Hoch auf meine Onkologin als auch auf ja den Fortschritt der Medizin, weil es einfach inzwischen so viel gibt, dass man eben auch diese Nebenwirkungen, denke ich, ganz gut in den Griff bekommen kann. Ich kann nicht für alle sprechen. Ich weiß, dass es natürlich auch ganz andere Fälle gibt. In meinem Fall habe ich aber wirklich Glück gehabt. Ja, also da war ich doch sehr happy in Anführungszeichen, dass es dann so gelaufen ist.
Bist du durch?
Also ich hatte meine letzte Chemo war Mitte November letzten Jahres. Und genau, eigentlich kurz danach hatten wir ja den ersten Termin für den Podcast, der dann nicht geklappt hat, weil wir Überraschungsbesuch aus den USA bekommen haben. Das war auch so eine ganz süße Geschichte, weil wir eigentlich, also mein Mann und ich sind immer in den USA bei Freunden, um Thanksgiving zu feiern. Das ging jetzt nun letztes Jahr nicht. Und an dem Mittwoch vom Thanksgiving, ich kam tatsächlich von der wöchentlichen Blutuntersuchung von meiner Onkologin. Und auf einmal standen die amerikanischen Freunde bei uns in der Wohnung und haben gesagt, wenn du nicht zu uns kommen kannst zu Thanksgiving, dann bringen wir es halt mit zu dir. Und
Oh,
dann
wie schön.
haben wir tatsächlich Thanksgiving bei uns gefeiert.
Ja, cool. Total toll.
Ja.
Ja, also ich habe da auch sofort gesagt, komm, mach das. Es ist so unglaublich. Es ist total schön. Wir können unseren Termin auch noch mal verschieben. Dadurch ist jetzt ja Mai geworden.
Genau, und naja, so ein bisschen verschoben ein paar Mal.
Und wie ging es dir danach? Also hat sich das dann erst so eingeschlichen mit der Fatigue oder wann fing das genau an?
Also ich muss sagen, es waren, also so aus heutiger Sicht denke ich, war es von vornherein da. Ich wollte es bloß nicht sehen, so würde ich es mal beschreiben. Also für mich war auch so ein bisschen dadurch, dass ich halt die Chemo so gut vertragen habe und dann die OP ja schon länger her war, hatte ich so in meinem Kopf, ach, dann mache ich jetzt mal 2, 3 Monate, arbeite ich jetzt an mir, dann mache ich noch die Reha und dann kann ich wieder voll durchstarten. Und habe dann irgendwie relativ zeitnah festgestellt, dass ich war platt. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es war schon irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten ins Bad gehen und mal eben die Waschbecken sauber machen, war schon zu viel. Also da war ich fix und alle und konnte mich danach eine Stunde hinlegen. Und das hört sich übertrieben an, es ist aber nicht übertrieben. Ich dachte halt am Anfang immer, naja, dann muss ich mich noch ein bisschen schonen. Der Körper verarbeitet wahrscheinlich noch und der Geist sowieso. Da muss ich mich schonen. Und dieses Schonen führte halt dazu, dass ich einfach bald nur noch auf dem Sofa lag. Also ich habe wirklich nur noch das Notwendigste hinbekommen und alles andere habe ich auch echt liegen lassen. Ich musste Freunden absagen, ich habe bei tollen Sachen, die wir unternehmen wollten, gesagt, das geht nicht, das wird mir zu viel. Ich war auch nervlich, ziemlich, ja, wie nennt man das? Also ich war schon angegriffen, ja, bisschen empfindlich und genau, und ich dachte wirklich am Anfang, ey, jetzt kommt auch noch irgendwie eine Depression oder so dazu. Also das war wirklich so mein Gedanke, ne, dass ich irgendwie so dachte, das kann doch nicht wahr sein,
Ja,
bis ich
klar.
dann tatsächlich in der Reha in Bad Oeynhausen einfach dieses Fatigue-Thema gelernt habe, was ich zwar vorher schon mal gehört habe, aber ja, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeguckt, sagen wir es mal so. Und in der Reha habe ich einfach sehr viel darüber gehört und auch gelernt und damit auch gesehen, dass eigentlich genau dieses dauerhafte Schonen, was ich gemacht habe, ist auch nicht das Richtige. Also bei mir hat sich so dieses Bild so schön eingeprägt mit so einem Handy-Akku, ne? Wenn der immer nur auf 40% geladen wird, dann ist irgendwann 40% das neue 100%. Und ja, wenn ich ihn ständig zu wenig auflade, geht's halt von den 40% immer weiter runter. Wenn ich aber dummerweise dann mal versuche voll zu laden, dann ist das Gerät meistens kaputt, ja, und kann erst mal 2, 3 Tage nicht genutzt werden. Und das beschreibt eigentlich diese Fatigue sehr schön, ne? Also ich kämpfe aktuell immer noch. Ich bin jetzt eine Woche aus der Reha wieder da. Das heißt, ich versuche hier wirklich meine Pläne eben mit Sport, Entspannungsübungen und was nicht alles in die Tat umzusetzen. Aber ich merke schon, dass ich immer noch so für mich so mein richtiges Level finden muss, dass ich eben weder zu wenig noch zu viel mache. Also das gab es jetzt dann auch schon letzte Woche einmal, dass ich einfach einen Tag übertrieben habe und am nächsten Tag wieder voll im Loch drin hing, ne? Also das wird, denke ich, auch noch ein bisschen dauern, einfach um damit so richtig, richtig wieder klarzukommen, und auch wieder voll auf dem Damm zu sein. Aber zumindest bin ich jetzt sehr guter Dinge, dank der Reha eben.
So ein bisschen so aus der Reha erzählen, also worauf dann eben speziell bei diesem, also bei der Diagnose von dir drauf geachtet wurde. Also ist dann sind da die Therapieansätze anders als jetzt bei anderen Erkrankungen?
Also ich würde es mal so beschreiben, es ist, also jetzt kann ich nur für Bad Oeynhausen natürlich reden, es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie so ein Zusatzmodul, so würde ich es mal nennen. Also was ich dort einfach sehr gut fand, es wurde sich eben von Anfang an, ich sag mal, auf allen Ebenen ein Bild gemacht, eben zu der Person und wo man gerade steht. Also sowohl körperlich, körperliche Leistungsfähigkeit, mental, womit hat man irgendwie mehr oder weniger Probleme. Und dann wurde darauf zugeschnitten quasi der komplette Plan für die Reha gemacht. Das heißt, in meinem Falle war eben wirklich jeden Tag 1 bis 2 Sporteinheiten dabei. Dann habe ich aber auch ein, zwei Entspannungsübungen eben mitbekommen. Und dann gab es auch einen großen Block rund um Vorträgen. Bei mir eben viel dann rund um das Thema Fatigue und wie man dem begegnen kann, dass man eben auch zum Beispiel schaut, dass man einen Plan für zu Hause eben hat, ne, der auch durchführbar ist, dass man sich nicht entmutigen lassen soll, wenn man noch mal wieder in das Loch reinfällt. Ich habe es da jetzt schon hinter mir, ne? Also es ist leichter gesagt als getan, aber dass man wirklich dran bleibt und jetzt nicht erwartet, es geht jetzt stetig bergauf und jetzt mache ich mal 6 Wochen Sport und dann ist alles wieder in Ordnung, sondern dass man da einfach konsequent dran arbeiten muss und eigentlich auch das Level langsam nach und nach wieder erhöhen muss, ne? Und das sind einfach unglaublich viele wertvolle Infos gewesen. Diese Abgrenzung, die bestimmt nicht immer ganz einfach ist, zu dem Thema Depression, ne? Ist halt auch so eine Sache, weil das ist ja, wie gesagt, so das Erste, was ich dachte, ne? So, oh Gott, jetzt kommt sowas auch noch, aber das ist es wahrscheinlich eben gar nicht.
Und wenn du so den Vergleich ziehst, wie geht es dir jetzt und wie ging es dir vor der Reha? Also haben sich sehr viele Verbesserungsmöglichkeiten oder eben auch Verbesserungen an sich auch eingestellt bei dir?
Das auf jeden Fall. Also alleine, ich könnte jetzt mein Handy hier in dem Bildschirm halten, ja, wenn ich mir mal allein mein generelles Aktivitätslevel angucke, ist es immens gestiegen. Ich muss aber auch sagen, so vom allgemeinen Wohlbefinden her, hat das definitiv was gebracht, weil ich halt einfach merke, ich kann jetzt schon einiges mehr als eben vor der Reha. Wie gesagt, also von 10 Stunden auf der Couch hin zu irgendwie, also selbst jetzt inzwischen gucke ich, dass ich so im Schnitt eine Dreiviertelstunde Sport am Tag mache. Also allein solche Sachen, ne? Und ich merke auch, dass ich, ja, ich schwanke zwar immer noch, aber ich merke halt schon, dass ich mich selber viel stärker so antreibe, dann auch wenn ich gerade mal keinen Bock habe, trotzdem irgendwie was zu tun. Also, weiß ich nicht, jetzt mache ich einfach, ich fahre auch viel mit dem Fahrrad inzwischen. Jetzt, das wird da zum Glück gut, ja, habe ich auch Glück. Aber dass ich einfach auch sage, wenn ich irgendwie kleinere Erledigungen habe oder irgendwo hin muss, fahre ich halt mit dem Fahrrad. Allein sowas macht halt unglaublich viel schon aus. Klar tun mir die Beine weh, dauerhaft seit ein paar Wochen. Aber gut, das gehört halt dazu.
Ist es denn so, dass du jetzt auch in naher Zukunft dann eben auch wieder in die Arbeitswelt einsteigen möchtest? Oder nimmst du dir da jetzt auch noch Bewusstsein, beziehungsweise wo die Ärzte dann auch sagen, nee, du bist noch nicht so weit, du hast jetzt eben noch keine Ahnung, wie viele Monate, um dich erstmal wieder einzugewöhnen, dann eben auch, um richtig fit zu werden?
Also wenn es nach dem Wollen geht, bin ich eigentlich schon seit letztem Jahr wieder schon dabei. Bei mir ist allerdings, es ist so ein bisschen eine spezielle Situation. Ich habe nämlich eigentlich ein Dreivierteljahr vor meiner Diagnose habe ich meinen damaligen Arbeitgeber freiwillig verlassen und habe eine, ja, sowas wie wirklich eine private Auszeit gemacht. Und ja, es wurde anfangs gesagt, ich habe im Februar die Diagnose bekommen und eigentlich wollte ich im Januar, also ich war schon aktiv wieder auf Jobsuche und hatte auch schon ein, zwei interessante Stellen wieder auf dem Tisch. Und dann kam halt die Diagnose. Das heißt, das ist so ein bisschen spezieller Status bei mir und worauf ich jetzt halt hinarbeite, das hängt halt auch mit dieser Fatigue zusammen. Ich kann mich zum Beispiel noch nicht super lange konzentrieren. Also wenn ich irgendwie jetzt vorstelle, ich soll 8 Stunden am Tag konzentriert arbeiten. Also ich hatte auch immer, ich bin Wirtschaftsingenieur, ich hatte immer einen Bürojob, ne? Also da ist jetzt auch nichts irgendwie, wo ich, naja, den Kopf ausschalten kann, sagen
Nee,
wir mal so.
wirklich.
Und das funktioniert halt momentan noch nicht. Wenn es nach dem Wollen geht, würde ich am liebsten sofort, aber es geht halt noch nicht so ganz. Das heißt, ich mache jetzt parallel auch für mich selber einfach so diverse, ja, auch so Hirnleistungskonzentrationsübungen, einfach auch mich selber zu beobachten, wie weit komme ich denn jetzt, ne? Also,
Total wichtig, ja.
ja, weil in meinem Falle, das ist halt jetzt ein bisschen schade, muss ich sagen, klassische Wiedereingliederung ist halt nicht möglich, ne? Sondern wenn ich jetzt irgendwas wieder anfange, wird es was Neues sein. Und da kann ich schlecht irgendwie ankommen und sagen, auch ja, ich starte mal mit 3 Stunden am Tag, ne? Das geht halt leider auch nicht.
Ja, klar, das ist definitiv so. Aber es ist ja auch wichtig, dass du dir jetzt auch die Zeit nimmst, um erstmal wieder richtig fit zu werden. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist noch nicht lange her. Und das, was du eben auch mitgemacht hast, dann eben ein halbes Jahr, 3 Tage hintereinander in Chemotherapie, ist es natürlich auch ein Hardcore-Programm. Das darf man nicht vergessen dann auch. Und der Körper, der braucht einfach seine Zeit. Die Seele braucht seine Zeit, um sich wieder zu regenerieren daneben auch. Ne? Und
Ja,
deswegen
genau.
ist es auch unglaublich wichtig, dass dir diese Zeit dann eben auch gegeben wird und dass du sie dir vor allem auch nimmst.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, also da passt der Titel des Podcasts Krebs als zweite Chance einfach so gut. Also ich habe damals, nachdem ich ein bisschen verdaut habe, habe ich echt so das Gefühl gehabt, als hätte mir mein eigenes Leben noch mal, naja, einen Tritt in den Allerwertesten
Ich wollte es gerade
gegeben.
sagen, Tritt in den Arsch gegeben.
Genau. Na, so, bist du dir sicher, irgendwie
Bist du auf
dahin
dem richtigen
zurück,
Weg?
sozusagen, wo du herkommst? Das Interessante ist, dass ich halt im letzten Jahr, aber wirklich total zufällig, eine Idee ergeben hat. Das heißt, ich überlege, ich weiß es noch nicht, aber ich überlege ganz, ganz arg, in die Richtung, mich selbstständig zu machen. Schon auch mit einem verwandten Thema, aber einfach, wo ich sage, so, oh, da merke ich jetzt, da brennt es in mir schon wieder, ne? Also deswegen sage ich auch die ganze Zeit lieber gestern als heute. Also ich weiß nicht, ich würde es halt gern angehen, ich schaffe es halt nur noch nicht so ganz. Das muss man sich dann auch mal eingestehen.
Inwieweit würdest du sagen, also du hast es jetzt ja gerade so schön betitelt, dass die Diagnose deine zweite Chance ist, oder war?
Ich glaube, also so aus 2 Richtungen. Also, dass ich vor der ganzen Krebsnummer halt auch eine berufliche Auszeit gemacht habe, war ursprünglich jetzt nie damit gekoppelt, dass ich was komplett anderes machen wollte. Ich war schon eigentlich happy mit dem, was ich beruflich bis dahin gemacht habe. Es war natürlich schon so Gedanken rechts und links, dass ich so gerade in dieser beruflichen Auszeit überlegt habe, aber es hat sich halt nichts ergeben, so würde ich es mal nennen, ne? Und dann war für mich eigentlich klar, ach komm, ich habe immer gesagt, so scherzeshalber, gleiche Stelle in einem anderen Konzern wäre ja schon mega gut. Und dann kam eben, ja, dieser Arschtritt. Und jetzt über die Zeit, trotz Chemo und dieser ganzen Behandlung, hat sich einfach was ergeben, wo ich gemerkt habe, so, oh, da habe ich so richtig noch mal Bock drauf, da mich reinzuhängen und richtig durchzustarten und nicht so dieses, was ich jetzt die letzten 20 Jahre gemacht habe, sondern irgendwie das noch mal leicht abgewandelt in einer Form, wo ich das Gefühl habe, ich kann all das, was ich die 20 Jahre davor gelernt habe, noch mal irgendwie umsetzen, und dieses Gelernte mitnutzen, aber trotzdem in einem anderen Umfeld einfach mich bewegen. Und das fühlt sich halt so ein bisschen als zweite Chance an. Hab auch, das habe ich in der Reha ganz oft gesagt, so, ich suche mir jetzt einfach aus den ersten 44 Jahren meines Lebens, suche ich mir jetzt das Beste raus und das nehme ich alles mit in die nächsten 44 Jahre und der
Ja,
Rest wird
super.
zurückgelassen.
Ja, sehr, sehr gut, ja.
Denn deswegen ist es halt schon so eine zweite Chance.
Super interessant, dass du da noch mal, dass du da jetzt noch mal auch so reflektiert hast, auch die, und ich finde es total schön, dass du das auch mitgeben möchtest, ne? Oder eben, dass du das jetzt auch so sagst, du suchst dir das Beste raus aus deinen, wie du das so schön gesagt hast, aus deinen 44 Jahren und nimmst es dann eben in die nächsten 44 Jahren. Und es ist so ein schöner Spruch dann vor allem auch, also was man da auch ja so mitnehmen kann. Und würdest du sagen, dass die Diagnose dich auch verändert hat? Also wenn du das so überlegst, die Kerstin, die du vor der Diagnose warst, das ist jetzt ja noch nicht so lange her, aber du hast relativ schnell eben auch reflektiert, und die Kerstin, die du jetzt so bist.
Ich denke schon. Ich drücke es jetzt ein bisschen vorsichtig aus, weil ich Ich glaube, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen auch in der Findungsphase, was es eigentlich wirklich mit mir gemacht hat.
Ja.
Was ich feststelle, ich meine, ich war schon immer irgendwie so eher so ein grundoptimistischer Mensch, aber so durch die Diagnose und durch die ganze Zeit habe ich schon gemerkt, dass ich noch mal viel empfänglicher irgendwie für die schönen Sachen geworden bin und einfach mich noch mehr teilweise auch an Kleinigkeiten erfreue. Was ich so momentan beobachte, und da bin ich ehrlich mal gespannt, wie das so weitergeht, ist, dass ich erstaunlich viel Ruhe und Zeit mit mir selber brauche. Und nicht, dass ich das früher auch mal ab und an hatte, aber ich war eigentlich so ein Hans Dampf in allen Gassen. So also habe ich mich immer selber beschrieben, war ständig nur auch mit meinem Mann zusammen. Wir waren ständig nur auf Achse, haben schon immer alle Leute gesagt, so meine Güte, was ihr für einen Stress habt. Und jetzt inzwischen ist bei mir auch ganz im Ernst, ich bin froh, wenn ich mal abends um 8 packe ich meine Sachen, lege mich mit einem guten Buch irgendwie ins Bett und will von niemandem was sehen oder was hören. Und dann wird das Handy auch ausgemacht. Und das ist mal so eine ganz extrem neue Seite. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass davon aber auch ein guter Teil einfach bleibt, weil ich jetzt halt auch merke, wie schön die Zeit mit mir selber auch mal ist, ne?
Ja, man ist sich ja auch erst in diesen Momenten so bewusst, wenn man wirklich mal Zeit hat, darüber nachzudenken. Vorher hast du ja gar nicht diese Zeit für dich dann überhaupt, diesem ganzen neue Perspektive zu geben. Und deswegen finde ich das auch immer total interessant, dass man vorher eigentlich nur oftmals funktioniert hat und dass man danach dann eben auch erstmal sieht, wie schön ist das Leben, wenn man alleine mit sich selber ist, dann
Ja.
eben auch. Und es
Ja.
ist aber auch eine Kunst, das zu lernen. Und das kann auch nicht jeder dann eben auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Nur wenn du natürlich dann in solchen Momenten bist, wie eine Chemotherapie, wie eine Operation, wie im Krankenhaus, dann musst du dich mit dir selbst beschäftigen. Du hast gar keine andere Wahl, du hast gar keine andere Möglichkeit. Es sind ja nicht 24 Stunden jemand um dich herum oder so daneben auch, ne? Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das auch oder dass du da jetzt auch noch so drüber gesprochen hast. Kerstin, wie ist das denn? Du hast ja gesagt, du hast die Diagnose auch öffentlich gemacht. Gibt es denn auch andere, die du kennengelernt hast, die die gleiche Diagnose haben?
Ich sage jetzt mal jein. Also ich habe eine einzige tatsächlich in Deutschland gefunden, die die gleiche Tumorart an der gleichen Stelle hatte.
Okay.
Ungefähr ein Jahr vor mir wurde die diagnostiziert. Ihr geht's aber auch heute nach wie vor gut. Also ich habe nichts anderes gehört. Ansonsten habe ich vor allen Dingen jetzt in der Reha, weil eben Bad Oeychsen darauf auch spezialisiert war, andere Mitpatienten kennengelernt, tatsächlich aber niemand mit diesem gleichen Karzinom an der gleichen Stelle, das nicht. Also es waren noch drei andere, die auch dieses neuroendokrine Karzinom, aber woanders im Körper hatten. Und es gab noch diverse, die, das sind dann eher diese langsam wachsenden Tumore dieser Art, die heißen dann einfach neuroendokrine Tumore. Davon gab es auch einige, die da waren, aber somit jetzt aktuell mit exakt der gleichen Diagnose kenne ich, außer die eine Person, die es ein Jahr vor mir hatte, niemanden.
Ist das für dich ein komisches Gefühl, wenn du das dann so hörst, dass du dann eigentlich fast alleine damit bist, oder ist das für dich auch okay?
Also tatsächlich ist es für mich okay. Also vor allen Dingen auch, weil ich Also ich habe ganz am Anfang habe ich Googlen absolut vermieden, weil ich echt auch dachte, so, nee, also wenn ich jetzt irgendwie Google dazu befrage, da liest man wieder alles und nix.
Ja.
Ich habe dann, als es um die Frage mit der Chemo ging, habe ich dann angefangen zu googeln, beziehungsweise mir tatsächlich spezifisch sogar die referenzierten Leitlinien und auch es gibt eine, das ist so eine Studienzusammenfassung, die immer referenziert wird. Die habe ich mir tatsächlich ausgedruckt und durchgelesen. Also sie war zwar auf Englisch, ich habe jetzt Glück, dass ich fließend Englisch spreche. Gut, die ganzen medizinischen Begriffe muss ich natürlich nachschlagen. Aber im Nachhinein habe ich halt gesagt, naja gut, also selbst wenn ich heute noch gucke, ist das mit das einzige Dokument, wo es überhaupt referenziert wird, was es für mich dann fast schon sehr fokussiert macht. Also ich weiß mit den Ärzten, worüber sie reden. Und deswegen ist das eigentlich okay für mich, unter Berücksichtigung aber auch, dass es halt Erfahrungen gibt, dass diese, sorry, dass diese Tumorart eben überall im Körper vorkommen kann und dass es eben von Chemo über auch weitergehende Behandlungen, wenn Metastasen da sind, etc. pp., da gibt es halt Optionen und da ist es fast egal, wo dieser Tumor sitzt. Die Chemo ist da im ersten Schritt immer die gleiche, ne? Also von daher war schon genug da, dass ich halt gesehen habe, okay, es ist jetzt nicht so völlig abstrus und niemand weiß, was er zu tun hat. Es war aber gleichzeitig auch wenig genug da, dass ich mich selbst als arme Betroffene ganz gut irgendwann hinsetzen konnte und die wichtigsten Dokumente mir wirklich anschauen konnte, ne? Aber das ist, glaube ich, auch so sehr speziell an mir, dass ich bei solchen Sachen irgendwann einsteige und rein in die Details gehe. Also dann will ich es auch verstehen und wissen, was Sache ist.
Okay, Wahnsinn. Ja, ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man sich dann eben auch mit den Themen dann vor allem auch auseinandersetzt. Und definitiv, also wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn wir dadurch dann eben nur einen Menschen erreicht haben, der das jetzt gerade hört und der eben auch die gleiche Diagnose dann eben auch hat wie du, dann, ne, ist es halt so wichtig, darüber sich dann auch vor allem auch auszutauschen.
Ja, genau. Und ich muss halt sagen, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt für mich selber, so dieses, es gibt keine klassischen, ich sage jetzt mal, Überlebensraten oder so. Dafür ist halt einfach die Masse derer, die diesen Krebs hatten, einfach zu wenig, auch weltweit gesehen zu wenig, was halt dann auch immer eine gute Portion Hoffnung mitbringt, ne? Weil man halt sagen kann, okay, auch wenn es insgesamt sehr, ja, sehr schnell wachsend, sehr bösartig ist, hört sich das erstmal schlimm an, aber wie am Ende dann die Überlebenschancen sind, die können prima sein, ne? Weil keiner weiß es eigentlich. Also so gesehen steckt für mich halt auch sehr viel Hoffnung mit drin, dass ich mir denke, okay, nur weil es bei einem anderen Fall anders gelaufen ist, heißt das ja nicht, dass es für mich so laufen muss, ne? Weil man weiß es eben nicht.
Wie geht es jetzt weiter? Musst du jetzt in irgendeiner Art und Weise auch noch Medikamente einnehmen oder wie ist das?
Tatsächlich auch da in meinem Falle habe ich Glück, dass ich jetzt gar
Du
nichts
bist also
mehr
Glückskind
nehme.
hier, ha?
Ja, also ich habe wirklich auch mit der Chemo und so weiter. Ich meine, ich habe nach der Chemo erstmal versucht, meinen Körper so ein bisschen auch nochmal zusätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln zu fluten. Ich meine, ich bin dann auch noch in der Menopause jetzt, dadurch, dass ich die Eierstöcke entnommen habe. Das macht es dann nochmal interessanter manchmal. Aber jetzt, dadurch, dass ich halt keinerlei sonstige wirklich Nebenwirkungen hatte bisher, toi toi toi, das kann ja auch alles nochmal kommen, ne?
Klopf, klopf, klopf.
Genau.
Ja.
Also muss ich tatsächlich jetzt keinerlei Medikamente mehr dauerhaft nehmen. Also das Einzige jetzt momentan, was mich immer noch tagtäglich daran erinnert, ist, dass ich halt den Port noch drin habe. Eben wegen dieser durchaus hohen Rückfallquote wurde mir halt empfohlen, solange der keine Probleme macht, soll ich den drin lassen. Das ist aber auch so das Einzige, was mich jetzt tagtäglich irgendwie daran erinnert, ne? Ansonsten lebe ich, sag ich mal, so von vor allen Dingen Ernährung und irgendwie sonstige Medikamente genauso weiter wie vorher, nämlich dass ich nichts großartig zu mir nehmen muss.
Super, total
Ja.
schön.
Also von daher, das ist vielleicht auch echt nochmal so eine wichtige Nachricht an alle. So schlimm wie auch die Chemo irgendwie sein kann und so hart und man liest da seitenweise über Nebenwirkungen, ne? Also da war ich echt am Boden zerstört und letztendlich bin ich da durchmarschiert und hatte mal zwischendurch halt eine Woche Netflix.
Ja,
Also
siehst du,
anders kann
ne?
ich schon fast nicht beschreiben. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen.
Eigentlich
Natürlich war das
fast.
anstrengend,
Manchmal.
aber insgesamt mit dem, was ich gerechnet habe, da war ich so weit von weg, ne? Also da ging es mir im Vergleich eigentlich echt ganz, ganz gut, muss ich sagen.
Ja, liebe Kerstin, wir kommen auch so zum Ende des Interviews und ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden. Ich danke dir fürs Teilen deiner Geschichte und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Menschen da Hoffnung und Mut da draußen auch macht. Die letzten Worte, die gehören jetzt dir. Also alles, was du noch sagen möchtest, darfst du jetzt von Herzen gerne tun. Danke, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, dass wir den Weg ein Stück gemeinsam gehen, indem wir uns auch immer wieder austauschen und wünsche dir von Herzen alles Gute.
Vielen Dank, Kendra, auch für die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Und ich denke, so meine wichtigste Message an alle da draußen ist, bleibt optimistisch, ihr rockt das, sucht euch Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt, ja, und ja, freut euch über jeden, der drumherum da ist, der euch unterstützt, weil das ist in der akuten Zeit das Wichtigste. Und aus eigener Erfahrung auch danach, selbst wenn man das meint, geht die Welt nicht unter. Man muss halt ein bisschen arbeiten, aber dann kommt man auch wieder auf die Beine.
Dass das die perfekten Abschlussworte waren, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch diese Folge ganz toll gefallen und ihr konntet ganz viel mitnehmen. Und wenn du da draußen vielleicht auch eben an einem neuroendokrines Karzinom leidest, ich habe es gelernt, tschakka, dann melde dich doch sehr, sehr gerne auch bei der lieben Kerstin. Und die Klinik Bad Oeynhausen ist eben auch die einzige Reha-Klinik, die das Ganze dann eben auch begleitet, die auch eine extra Ärztin dort. Und es ist natürlich auch noch mal was ganz, ganz Besonderes. Und sie ist in meinem Wohnort. Also kommt immer sehr, sehr gerne vorbei. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist wichtig, dass du dich eben auch bei Kerstin meldest, wenn du eben auch diese Diagnose hast. Und ganz wichtig auch zu wissen, du bist nicht alleine. Und es gibt immer Menschen, die eben eine solche Diagnose haben. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen und das Ganze mit dir mitzuteilen, dann vor allem auch. Deswegen hoffe ich sehr, dass es dir weiterhin gut geht. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du dich auch freust auf die nächste Folge, du auch wieder dabei bist. Ich habe hier so tolle Interviewgäste sitzen und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte hier zu erzählen, dann würde ich mich von Herzen freuen. In diesem Sinne, wie immer, bleib gesund, hab eine wundervolle, schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus und ciao.